im Parlament Interessengruppen, enge Interessengruppen sehr gut organisiert sind. Zum Beispiel Landwirtschaftsinteressen sind enorm schlagkräftig. Hingegen sind zum Beispiel Steuerzahlerinteressen oder Konsumentinnen und Konsumenteninteressen sind enorm schwierig zu organisieren.
Führt die direkte Demokratie eher zu einem größeren oder zu einem kleineren Staat?
Ja, typischerweise führt sie zu einem tendenziell eher kleineren Staat. Da haben wir Evidenz aus der Forschung auf der finanzpolitischen Seite. Bürgerinnen und Bürger sind normalerweise etwas fiskalisch konservativ. Nicht immer, aber manchmal, aber oft. Und wir sehen das auf Regulierungsseite. Ein Forschungsprojekt gemeinsam mit Simon Lüchinger zeigen wir, dass das obligatorische Gesetzesreferendum in den Kantonen dazu führt, dass die Regulierungsaktivität kleiner ausfällt. Und nicht nur ein bisschen, sondern die Abschaffung dieser obligatorischen Referenden führt zu einem quantitativen Regulierungsschub von etwa 50%.
Wie habt ihr das genau untersucht? Was habt ihr herausgefunden?
Also was wir uns angeschaut haben, wir haben uns die Kantone angeschaut. Wir haben dort die Regulierungsaktivität über mehr als 100 Jahre gemessen. Also wie viel Regulierung wird geändert auf Ebene von Gesetzen, aber auch von Verordnungen, die aus der Exekutive kommen oder auch aus der Legislativen. Und das Gesetzesreferendum bestand in vielen Kantonen als obligatorisches Gesetzesreferendum über die Zeit. Es wurde dann in einigen Kantonen abgeschafft über die Zeit. Und wir schauen uns dann, was passiert, sobald dieses obligatorische Gesetzesreferendum abgeschafft wird. Und was wir sehen ist, dass es zu einer signifikanten Erhöhung dieser Aktivität auf Gesetzesebene gibt.
Von welchen Kantonen sprechen wir da? Welche oder wie viele Kantone haben das Gesetzesreferendum, das obligatorische, abgeschafft?
Über die Zeit sind das 13 Kantone. Darunter auch Aargau, Bern, Zürich und andere Kantone. Die haben das abgeschafft, typischerweise mit dem Argument, dass man die Bürger nicht zu fest belasten wolle bei sowieso irrelevanten Dingen, dass man die nicht immer an die Urne bitten möchte und dass es keine Kosten hätte. Aber das Interessante am Referendum ist ja nicht nur, dass die Bürgerinnen und Bürger Dinge ablehnen, die sie nicht wollen, sondern dass sich das Parlament überlegt, welche Vorlagen sie überhaupt bringen. Und das natürlich, wenn man weiß, dass es obligatorischerweise ein Gesetzesreferendum gibt, dass die Bürgerinnen und Bürger abstimmen werden, kommen bereits andere Vorlagen fürs Volk. Und das ist dann im Unterschied zu einem fakultativen Referendum, wo es einen Aufwand braucht, da muss man zuerst Unterschriften sammeln etc., führt das dazu, dass natürlich einige Dinge durchkommen, die vielleicht sonst nicht durchgekommen wären.
Hat das Referendum auch einen Einfluss auf die Staatsquote?
Das kann ich nicht genau sagen. Wenn man auf die Regulierung schauen würde, würde man wahrscheinlich denken, dass sich dort schon was ergibt, aber wir haben das jetzt nicht in Staatsquoten gemessen.
Welche Rolle spielt denn das Finanzreferendum?
Das Finanzreferendum, da gibt es Forschung dazu von Schweizer Forschern, die über die Zeit das angeschaut haben. Typischerweise führt das obligatorische Finanzreferendum den Kantonen zu tieferen Ausgaben und tieferer Steuerbelastung.
Also auch hier, die direkte Demokratie hat einen Einfluss in dem Sinne, dass sie tendenziell zu einem schlankeren Staat führt.
Ich glaube, wichtig bei dieser Interpretation, es hat stark damit zu tun, wie man den Staat sieht. Wenn man denkt, dass sowieso alles optimal läuft, dann gibt es keinen Grund für derartige Referenden, dass die Wählerinnen und Wähler ein Veto bekommen. Das hat eher damit zu tun, wenn man denkt, dass natürlich im politischen Prozess Spezialinteressen vertreten werden, dass dort verhandelt wird und möglicherweise wird eben dort auch verhandelt, nicht unbedingt immer nur im Interesse der allgemeinen Bevölkerung. Was ja interessant ist, ist, dass im Parlament Interessengruppen, enge Interessengruppen sehr gut organisiert sind. Zum Beispiel Landwirtschaftsinteressen sind enorm schlagkräftig. Hingegen sind zum Beispiel Steuerzahlerinteressen oder Konsumentinnen und Konsumenteninteressen sind enorm schwierig zu organisieren. Deshalb kennen wir keine Interessengruppen, die schlagkräftig diese Art, diese Effizienzperspektive vertreten, die dazu führt eben, dass die Belastung der Bevölkerung klein gehalten wird. Das stimmt natürlich für die finanzpolitische Sicht, aber auch für die regulierungspolitische Sicht.
Was ja noch interessant ist, die Westschweiz zeichnet sich generell dadurch aus, dass sie dass die direktdemokratischen Instrumente etwas weniger ausgebaut sind und zugleich sieht man in der Westschweiz tendenziell eine größere Präferenz für einen größeren Staat. Steht das in einem kausalen Zusammenhang?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ob das jetzt kausal ist, das ist schwierig zu beantworten. Aber was wir sehen, es gibt sehr unterschiedliche Präferenzen. Da gibt es schöne Forschung dazu, dass sich dieser Rösti-Graben, dass man den auch in den Daten sieht, also mehr Nachfrage für staatliche Leistungen, staatliche Versicherungen, etwas mehr Umverteilungsdimensionen, die wichtiger sind in der Westschweiz, in der französischsprachigen Schweiz, haben gleichzeitig auch eben weniger Einflussmöglichkeiten. Aber ich glaube, der kausale Zusammenhang muss nicht gegeben sein. Das können einfach auch andere Präferenzen sein. Und die Forschung, die sich die Präferenzen anschaut, ist hier eigentlich relativ sauber und zeigt, dass es da tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen gibt über die Rolle des Staates. Wir können das jetzt nicht kausal auseinanderhalten.
Warum haben Institutionen, politische Institutionen überhaupt einen Einfluss auf die die Größe des Staates oder auf solche Outcomes? Ich meine, man könnte auch argumentieren, ja, man hat demokratische Institutionen, die Bürger können ihre Präferenzen äußern, ob sie das jetzt über Wahlen oder über Abstimmungen machen, spielt ja eigentlich keine so große Rolle, aber offenbar doch.
Ja, ich glaube, die Spielregeln sind halt immer wichtig. Das stimmt beim Fußball und das stimmt eben auch bei der Demokratie. Und natürlich, wenn man könnte, würde man natürlich versuchen, in dieser alten, wieder die alten Griechen die Idee hatten, dass alle zusammenkommen und zusammen abstimmen, dass man keine Delegation von Abstimmungs- und Entscheidungskompetenzen macht. Nur das ist viel zu aufwendig und es wäre wahrscheinlich auch für die Repräsentation nicht besonders gut, wenn sich alle vorfinden müssten, um eine Entscheidung zu treffen. Einige wären wahrscheinlich gar nicht da. Deshalb hat man Wahlen, um Entscheidungen zu delegieren an ein Parlament. Und dann im Parlament gibt es natürlich eine Dynamik, dass sich Gruppen organisieren, um ihre Präferenzen ins Parlament zu tragen. Da gibt es systematisch einige Gruppen, die sind zu groß und viel zu heterogen, um sich überhaupt organisieren zu können. Und das schließt genau an das, was ich zuvor gesagt habe, über diese allgemeinen breiten Interessen, also Steuerzahlerinteressen, Effizienzinteressen. Das sind Interessen, die wir eigentlich alle haben. Wir möchten alle einen effizienteren Staat, der weniger Geld oder weniger Ressourcen in Anführungszeichen verschwendet, dass er effizient produziert und effizient alloziert. Ja. Nur dieses Interesse dann durchzusetzen, erfordert, dass man organisiert ist. Und diese Organisation ist praktisch unmöglich. Das ist die Einsicht von Mansur Olson aus den 60er Jahren. Und das ist einer der wichtigsten Treiber dafür, dass es eben dieses Abweichen gibt von den aggregierten Medianpräferenzen. Also die Präferenzen irgendwo in der Mitte der Gesellschaft. Und das ist quasi inhärent und deshalb haben wir politische Institutionen, die eben ist nicht nur ein Parlament vorgesehen und das ist da nicht nur proportional, sondern wir haben zwei Kammern jetzt zum Beispiel auf Bundesebene, wir haben proporzgewählte Nationalräte und stärker majorzgewählte Ständeräte. Und die sind so bereits in einem gewissen Konflikt, wo man aushandeln muss, welche Präferenzen jetzt wie reinspielen. Und die müssen sich dann noch mit der Exekutive absprechen und einig werden. Und das nennt man Checks and Balances. Das ist diese famose Idee, dass es hier eine Separierung der Gewalten gibt und die sie eben verhandeln müssen, bis sie etwas machen können, damit man eben stärker irgendwie die unterschiedlichen Interessen aufnimmt, aber nicht in die Extreme gleitet. Und das Interessante an den Gesetzesreferenden ist, dass man in dem Moment, an einem gewissen Moment, nimmt man die Bevölkerung, kommt wieder ins Spiel als Veto-Spieler, wo die Bevölkerung quasi in einem Mehrheitsentscheid sagen kann, was sie möchte und was sie nicht möchte. Und extreme Spezialinteressen haben dann halt eben weniger die Möglichkeit, eine Mehrheit auf sich zu vereinen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Intuition des Mechanismus und dieser Separations of Power oder diese Checks and Balances, wie man sie so schön nennt.
Würdest du sagen, dass die klassische Ökonomie etwas zu naiv war oder ist gegenüber solchen Einflüssen von Institutionen, dass man einfach sagt, ja, da kommen ein paar Leute zusammen, die bilden einen Staat und der Medianwähler entscheidet, fertig?
Ich glaube nicht, weil es gibt für diese Frage gibt es wie zwei Unterfragen, die von unterschiedlicher ökonomischen Fachrichtungen untersucht werden. Das eine ist die Frage, was sollten wir eigentlich tun? Was wäre optimal? Und da spielt der politische Prozess noch keine Rolle. Das ist wie ein Wegweiser. In welche Richtung sollten wir uns bewegen, damit wir nicht zu viele Ressourcen verschwenden? Das ist Public Economics, also öffentlich Sektor Ökonomik. Und da geht es mal darum zu verstehen, wo ist der Benchmark? Was wäre eigentlich gut? Und da abstrahiert man völlig von diesem Entscheidungsprozess. Deshalb kommen dort manchmal auch sehr naive Vorschläge vor, weil man den politischen Prozess ignoriert, weil es eben eine normative Frage ist, was sollten wir tun, wenn wir das Optimum wählen können. Aber das ist wichtig, um zu verstehen, was denn die Effizienzeffekte sind. Und dann gibt es die politische Ökonomik, die fragt sich, ja, wenn wir jetzt einbeziehen, wie die politischen Regeln sind, wie können wir uns diesem Optimum nähern? Und dann ist die Ökonomik überhaupt nicht mehr naiv, weil genau dort kommen politisch-ökonomische Spiele, also zwischen den Interessengruppen, werden hineingebracht. Und dann spielt plötzlich der Entscheidungsprozess eine Rolle. Und deshalb diese ganze ökonomische Forschung, die sich mit Referenden beschäftigt, mit Föderalismus, Dezentralisierung, Wettbewerb unter Jurisdiktion, also zum Beispiel den Kantonen. Und da ist sie nicht naiv. Aber im einen Teil, wo es um den Benchmark geht, da wirkt die Ökonomik sehr naiv, weil sie bewusst den Entscheidungsprozess ausblendet, um sich auf diese Frage der, was wäre denn optimal, wenn wir das Optimale wählen könnten.
Schauen wir vielleicht noch kurz die Bundesebene an. Wie hat sich die Regulierungsaktivität dort entwickelt in den letzten Jahrzehnten?
Also wir haben die Regulierungsaktivität, also was geändert wird auf Ebene von Gesetz, aber auch der Verfassung, aber dann auch auf der Ebene Verordnung, Dekrete etc. haben wir uns angeschaut seit 1848. Und man ist einfach vorzustellen, dass zu Beginn relativ wenig Aktivität war. Dann kamen die Kriegsjahre, da ging es ein bisschen hoch. Da hat der Bundesrat begonnen, sehr spezifisch zu regulieren, also einzelne Unternehmen oder einzelne Bereiche zur Regulierung, nicht generell abstrakte Regulierung, die uns alle betrifft, also quasi direkte Intervention. Das war ein Mittel, das der Bundesrat stark gebraucht hat, bis fast in die 70er. Aber generell abstrakte Regulierung war noch im Vergleich zu heute relativ wenig da. Und dann in den 70er Jahren gibt es diese dramatische Erhöhung dieser Regulierungsaktivität, vor allem auf Ebene der Verordnungen, der Exekutiverlasse im Prinzip. Und das ist, in den 70er Jahren geht fast ein bisschen eine Regulierungswand, die da hochzieht. Und die stark dann vielleicht zu Beginn als Reaktion möglicherweise auf die schwierigen Jahre der 70er Jahre mit Ölschocks etc. War und ist aber relativ hoch geblieben, hat zugenommen bis fast in die fast 2010 und dort hat sie sich etwas auf sehr hohem Niveau stabilisiert.
Mhm. Aber warum genau in den 70er Jahren? Also nur der Ölschock kann es ja nicht gewesen sein.
Also was genau alles geschehen ist, das ist wahrscheinlich eine bessere Frage für Juristen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Man muss sich vorstellen, das geht hoch von ungefähr 100 Änderungen pro Jahr auf 400 in den 70er Jahren. Das geht sehr schnell hoch. Vieles davon sind auch internationale Abkommen, die geschlossen wurden. Man muss sich vorstellen, dass internationale Systeme wie Währungen und so weiter, so Bretton Woods und so weiter, bricht auseinander. Das waren international sehr schwierige Jahre. Und da kommt natürlich danach auch ein Schub, ein Globalisierungsschub, ein Interaktionsschub zwischen Ländern, die dazu führen, dass man möglicherweise einige Dinge ändern muss, weil sich das Umfeld viel turbulenter wurde. Und was wir ja messen, ist nicht die Dichte, wie viel gibt es, sondern wie viel wird angepasst konstant. Mhm. Und Anpassung ist nicht per se schlecht. Anpassung bedeutet auch, dass man sich an neue Gegebenheiten anpasst. Was wir aber sehen, ist typischerweise sehr viel Aktivität, eben wie ich es gesagt habe, ist eben nicht nur, dass man sich an die Dinge anpasst, die wichtig sind, sondern man kann eben auch ganz viele andere Dinge tun. Und deshalb ist die grundsätzliche Frage eigentlich nicht die Quantität, sondern die Frage, wie wählen wir denn eigentlich die in Anführungszeichen gute Regulierung aus und wie verhindern wir zu viel schlechte Regulierung in Anführungszeichen. Und schlecht wäre hier einfach sehr spezifische Regulierung, die nur einem Teil dient, die dann in der Masse dazu führt, dass wir Wirtschaft Aktivität unterdrücken, dass wir blockiert sind etc. Also all diese Auswüchse, die wir häufig beklagen oder die häufig auch in den Medien beklagt werden. Das ist irgendwie so die Summe dieser Aktivität.
Und was würdest du da empfehlen? Was lässt sich aus eurer Forschung schließen, wie man allenfalls die Regulierungsdichte oder diesen Regulierungsdschungel etwas einhegen könnte?
Ja, das ist die ganz große Frage. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste das jetzt. Aber ich glaube, unsere Forschung und was wir auch gelesen haben von anderer Seite, das ist ja nicht nur wir, die da Forschung betreiben, sondern da gibt es relativ viel Forschung, die zeigt ein bisschen zwei Dinge. Das eine sind Dinge, die eher die Symptome bekämpfen. Wir haben in der NZZ Artikel gefunden aus den 50er und 70er Jahren, die die Regulierungsflut beklagen. Und die beklagen, dass man der nicht Herr wird und dass die Exekutive mehr und mehr reguliert. Und das ist genau, was wir auch in den Daten sehen. Also das heißt, das ist ein altes Symptom. Und es ist eben ein Symptom. Und es gibt einige Ansätze, die sind auf die Symptome. Die zielen auf die Symptome, zum Beispiel Regulierungsbremsen, Verwaltungsbremsen. Zum Beispiel Regeln, die sagen, wenn man ein neues Gesetz oder einen neuen Artikel einführen will, muss man ein oder zwei abschaffen. Das gibt einige Länder, die haben solche Dinge gemacht. Mhm. Zum Beispiel Deutschland hat das eingeführt in den, ich glaube, 2015. Ich glaube nicht, dass man offensichtlich große Effekte sieht. Großbritannien hat es eingeführt. 2 Jahre gehabt und wieder abgeschafft. Eines der Probleme dieser Symptombekämpfung ist, das politische Gleichgewicht, das dahinter steht, die Interessen, die dahinter stehen, die werden ja nicht geändert, die sind immer noch da. Und was man macht, zum Beispiel bei einer Regulierungsbremse, und deshalb bin ich eher etwas skeptisch, wenn man sagt, wenn man etwas Neues machen muss, muss was Altes raus. Das ist zu Beginn ganz einfach, dann werden wir zuerst einfach mal die Schreibmaschinen- und Kutschengesetze werden wir mal löschen, die man nie gelöscht hat. Und da hat man schon mal ein bisschen Raum. Und dann plötzlich gibt es keine kostengünstigen Veränderungen mehr. Und was es dann passiert, ist die Verhandlung zwischen Interessengruppen. Und dann überlegt man sich ja, was macht man? Macht man einfach ganz viele kleine Gesetze? Macht man große Gesetze, wenn es Artikel sind, dass man Artikel rausfiltern kann? Es gibt ein Spiel, wie man das macht. Und das führt meistens noch nicht dazu, dass dann wirklich was Gutes rauskommt. Das zweite ist, man zwingt quasi die Interessengruppen, sich über die Gebiete hinweg abzusprechen. Und eigentlich möchten wir das ja nicht, dass, wenn wir an die Initiative denken, sagen wir Einheit der Materie, dass man nicht diese ganzen Kuhhändel als Pakete schnürt. Und wenn man das eben im normalen parlamentarischen Abfolge hat, man eine Abstimmung, sagt man, kommt was Neues raus, muss was Altes kommt was Neues rein oder muss was Altes raus, dann kann man das machen und dann kommt eine nächste Abstimmung, die über die zweite Dimension abstimmt. Mhm. Und das kann instabil sein. Das kann sein, dass dann einige finden, ich mache da trotzdem nicht mit. Und genau diese Instabilität möchte man eigentlich, dass man diese Pakete nicht so einfach schnüren kann. Und eine solche Regel würde dazu führen, dass man genau diese Pakete schnüren muss. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich viel bringen würde. Deshalb, ich glaube, wichtiger wäre die Frage, wie man das politische Gleichgewicht versucht zu ändern.
Und was wären da deine Ideen? Wie könnte man das Gleichgewicht ändern?
Das sind Ideen. Die Frage ist natürlich eben, wir haben ja in einer Demokratie ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Gewalten. Die klassischen Gewalten sind Legislative, Exekutive, Judikative. Und man hat das eingeführt, weil man genau diese Konflikte schüren will zwischen den Interessen, dass die sich irgendwie einigen müssen, dass sie einen Kompromiss finden müssen und möglichst breite Kompromisse, dass eben so spezifische, extreme Dinge rausfallen. Und was wir heute sehen, ist einerseits unsere Forschung, die zeigt, dass das obligatorische Gesetzesreferendum, wenn man den Veto-Spieler, also die Bürgerinnen und Bürger, für die man das ja alles macht, wenn man die wieder einbaut. Das heißt, man hat dort das Gleichgewicht geändert, dass sich Parlament und Exekutive, also Regierung, dass die sich überlegen müssen, was hat überhaupt eine Chance. Das ist absolut zentral und das ist das, was wahrscheinlich die Schweizer Politik von fast allen Ländern unterscheidet. Und wir sagen, wir sind der Meinung, also viele Ökonomen sind der Meinung, dass das ein zentraler Standortfaktor ist. Wenn man jetzt diese Idee aufnimmt, dann gibt es eine zweite Dimension, wie das Spiel regelmäßig gespielt wird. Das ist die Interaktion zwischen Exekutive und Legislative. Und ich habe vorhin gesagt, dass man sieht, dass sich das Gewicht in der Regulierungsaktivität über die Zeit hin zur Regierung verändert. Das heißt, die Regierung und die Verwaltung machen deutlich mehr. Und das Parlament beklagt häufig, dass aus der Regierung und aus der Verwaltung ganz viel Regulierung kommt, die sie eigentlich vielleicht gar nicht gewünscht hat und zum Teil sogar im Gesetz nicht vorgesehen hat, also bewusst eine Lücke drin gehabt hat, die dann von der Verwaltung wieder gefüllt würde. Das ist etwas, was wir relativ häufig hören. Und jetzt ist die Frage, warum macht das Parlament denn nichts dagegen? Und das Parlament hat natürlich Instrumente, die Motion zum Beispiel, oder es gibt auch andere Instrumente, aber die sind wahnsinnig kostspielig. Da muss man Anfragen machen, das ist ein langes Hin und Her. Und das ist viel kostspieliger, als wenn man an ein Referendum denkt. Wie das, dass man einfach sagt, ja oder nein, dass die zweite, dass das Parlament quasi einfach sagen kann, ja oder nein zu einer zu einer Verordnung. Und hier wäre eben die Möglichkeit zu übernehmen, dass man sagt, es gibt ein Verordnungsreferendum, das quasi das relative Gewicht des Parlaments stärkt in dieser Interaktion zwischen Parlament und Regierung. Mhm. Also man die Kosten senkt, Nein zu sagen. Das zwingt natürlich dann auch die Regierung, sich zu überlegen, ja, kommt das durch im Parlament, wenn die Kosten des Nein-Sagens nicht so hoch sind. Deshalb denke ich, etwas, was man sich genauer anschauen müsste, wird ja zum Teil auch immer wieder gefordert, hat aber noch nie eine Mehrheit, ist das Verordnungsreferendum, Entschuldigung.
Aber jetzt könnte man argumentieren, ja, das macht doch das Ganze einfach schwerfälliger, wenn mehr Akteure mitreden, wenn mehr Leute Nein sagen können, dann führt das einfach zu einer Blockade. Das will man ja auch nicht.
Das ist, wenn man denkt, dass sich die Anreize nicht verändern. Genau das wollen wir, dass sich die Anreize ändern. Wenn man einfach denkt, es muss möglichst wenig bürokratischer Aufwand sein, dann hätten wir einfach eine Sonnenkönigin oder einen Sonnenkönig, Checks and Balances, die unterschiedlichen Gewalt, also die Gewalttrennung würde es nicht brauchen. Ich glaube, das ist eine zu einfache Vorstellung. Natürlich gibt es Kosten, dass wir da 200 Nationalräte haben, 46 Ständeräte und dann noch 7 Bundesräte und dann haben wir noch 26 Kantone, die das auch noch haben. Aber das ist genau die Dynamik, die wir brauchen, damit wir im Durchschnitt zu besseren Allokationsentscheidungen kommen. Das ist vielleicht eine Randnotiz, aber das ist wichtig. Verwaltungskosten, einfach Bürokratiekosten. Das sind Kosten, die sind da. Die sind aber im Vergleich zu sogenannten Allokationskosten meistens viel, viel kleiner. Was sind Allokationskosten? Ist, dass wir im Durchschnitt Entscheidungen treffen, die nützlich sind für alle. Dass wir effizient besteuern. Dass wir nicht so besteuern, dass niemand mehr in die Schweiz kommen möchte und hier aktiv sein möchte. Dass wir regulieren, dass möglichst viele positive Dinge zustande kommen können. Dass Dinge realisiert werden, wo zwei oder drei Parteien Vorteil drin sehen. Und häufig hat Regulierung zur Folge, dass Dinge nicht mehr gemacht werden. Und diese Kosten sind im Vergleich, diese Allokationskosten sind typischerweise viel höher als die Organisationskosten des Staates. Und deshalb denke ich, ist es verkürzt zu sagen, ja, da kommt einfach ein Konflikt mehr hinein. Die Gewaltenteilung ist bewusst Konflikte schaffen und es ändern sich die Anreize, dass man Dinge durchsetzen kann. Und da kann man Dinge halt durchsetzen, die man so gestaltet, dass sie eine Chance haben. Und die extremen Dinge haben dann kleinere Chance durchzukommen.
Ja. Wie stehst du zu einem Finanzreferendum auf Bundesebene?
Ja, würde ich sehr positiv stehen. Ich glaube, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist ein zentrales Argument. Weil am Schluss sind es diejenigen, die am Schluss die Kosten der Besteuerung tragen. Es ist nicht nur, die Kosten der Besteuerung ist nicht nur, was ich abgebe an den Staat, sondern sind auch alle die Dinge, die ich nicht mehr tue, weil ich zu hoch besteuert werde. Wenn es sich nicht mehr lohnt, 100% zu arbeiten, weil die Steuerbelastung so derart stark steigt, dass es sich für mich eigentlich nicht lohnt. Dass ich lieber weniger arbeite. Das heißt, das hat Produktivitätseffekte. Das sind genau diese Allokationseffekte, die häufig eben Allokationskosten, die steuerinduziert sind, die induziert werden durch die Belastung der Produktivität, dass die Produktiven weniger arbeiten. Diese Effekte sind typischerweise viel dramatischer als Bürokratiekosten.
Marc Schelker, herzlichen Dank für dieses Gespräch.